Sinn- und Predigtexte gegeben, die ich verkürze mal, was mit Problemen zu tun haben. Es wird in der christlichen Szene das Vergeben ja gerne so missverstanden, dass man alles aushalten muss. Das ist aber nicht Vergebung. Wir haben ja die gesamte Bibel voll sowohl Beispielen im Alten Testament als auch Anweisungen, Belehrungen. Vergebt ihr euch, vergeben ist oder richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet oder seid mitleidig und voller Erbarmen und vergeltet nicht Unrecht mit also Böses mit Bösem und so weiter und so weiter. Ich möchte heute auf einen, also einen dieser Texte aufgreifen und dazu ein Beispiel aus dem Alten Testament geben, weil biblische Vergebung ein aktiver Prozess ist. Nicht zu wechseln ist mit einem fatalistischen alles über sich ergehen lassen muss. Das wird nämlich häufig verwechselt. Man versteht leider weitgehend, gerade bei den wirklich Gläubigen, dass man eben alles vergeben muss und das bedeutet letzten Endes alles über sich ergehen lassen muss. Das stimmt Gott sei Dank nicht. Wir lesen dazu zuerst einige Verse aus dem Römerbrief. Kapitel 12. Ab Vers 17. Römer 12 ist ganz nebenbei gesagt ein sehr wichtiges Kapitel. Wir finden dort nämlich unter anderem die Aufzählung der Basisgaben im Gegensatz zu den Dienstgaben. Es gibt ja so die Gaben des Heiligen Geistes. Und es gibt Basisgaben, die uns von Gott mitgegeben worden sind bei unserer Geburt, die aktiviert werden durch das Innewohnen des Heiligen Geistes, wenn wir gläubig werden. Und es gibt zusätzliche Dienstgaben, die mit der unmittelbaren Berufung Gottes für den Menschen zu tun haben. Das finden wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Könnt ihr euch nebenbei notieren. Manches überschneidet sich natürlich. Zusätzlich zu dem, was wir an solchen grundlegenden Lehren in diesem Kapitel haben, gibt es klare Anweisungen für ein gottgemäßes Verhalten. Und das findet man ab dem Vers 17, kann man auch vorne weg, ab 15 dazu fügen oder noch vorher Vers 14, weil das um das gegenseitige Verhalten geht innerhalb der Gemeinde. Aber ich lese einmal Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid vorsichtig für das, was er weiß, vor allen Menschen, wenn so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Krieg. Recht nicht euch selbst, ihr Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn, in Klammern Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so kränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen verwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ich lese nochmal den letzten Vers, weil der mir von meiner Kindheit an sehr eindrücklich ist. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Warum ist der mir ins Herz gefallen? In meiner Jugend war das noch üblich, dass jeder Schüler ein Poesiealbum hatte und hat sich so Merksprüche von seinen Klassenkameraden oder Lehrern oder Familienmitgliedern das eintragen lassen. Und interessanterweise hat ein Mitschüler aus meiner Klasse, und zwar der böseste und gottloseste, aus einer kommunistischen Familie, der sehr gewalttätig war, mir diesen Vers ins positive Album geschenkt. Ich bin mir sicher, dass er gar nicht wusste, dass er aus der Bibel stammt. Weil das hatte keinen Hintergrund in seinem familiären Umfeld. Meine Mutter hat das dann natürlich gelesen und hat gesagt, es ist ja unglaublich, dass gerade der Junge sowas in dein Poesiealbum schreibt. Und ich denke, Gott hat dafür gesorgt, ohne dass er das wusste. Weil das natürlich eine Herausforderung für jeden ist, sich nicht vom Bösen berühren zu lassen. Gerade wenn man mit christlichem Hintergrund aufwächst, defensiv, vergebend, dann ist Böses, was auf uns losgelassen wird, eine ganz besondere Herausforderung. Und wir stehen wie jeder andere Mensch, aber an dieser Stelle wahrscheinlich noch mehr als Ungläubige, in der Versuchung, das Böse zu stoppen. Wie? Mit entsprechenden Mitteln. Wir sehen das gerade, dass nach 30 Jahren, ich will nicht sagen Frieden in Europa, das wäre deutlich übertrieben, denn wir haben in den 90er Jahren sehr starke kriegerische Handlungen in Jugoslawien gehabt, aber doch einigermaßen friedlichen Umgang zwischen den früheren Machtblöcken des Kalten Krieges, dass man das einfach wieder aktiviert. Und es scheinen alle zuzustimmen. Und jeder ist überzeugt, dass er das Böse, was gegen ihn gerichtet ist, mit Bösem bekämpfen. Am besten mit noch Böserem. Das ist uns Gläubigen durch Gottes Wort verwehrt. Böses mit Gutem zu überwinden, wie funktioniert das? Das ist jetzt eine ernstgemeinte Frage. Ja. Wie sieht es dann in der Schule aus? Einer beklaut dich und du schmeißt ihm dann noch was Zweites hinterher? Ich frage einfach mal ernsthaft, wie funktioniert denn das? Böses mit Gutem zu überwinden.
Wenn ich aus eigener Kraft.
Das ist das Erste. Und das heißt eben gerade nicht, Böses über sich ergehen zu lassen. Da möchte ich vorwarnen. Vor diesem Schnellschuss, dass man sagt, Christen sind berufen, Böses einfach über sich ergehen zu lassen. Das finden wir nirgends im Begriff. Das würde so überwunden werden. Wie? Das ist eine große Herausforderung und das braucht, finde ich, immer wieder auch Kreativität. Funktioniert das? Ja, als Beispiel, wie machst du das?
Also ich habe den Eltern zum Beispiel gesagt, weil die Federtasche zum Beispiel nicht immer ordentlich ist, Sonntagabend bitte vorbereiten.
Und das würde ich mal nicht als Böses bezeichnen. Schlecht eingeräumte Federtasche ist sehr unbequem. Also es ist nicht böse. Aber wenn du ein Kind hast, das zum Beispiel andere immer quält.
Nee, dann ist, also man kann was vermeiden, Böses vermeiden, wenn man eine Struktur vorgibt, wollen wir mal so bezeichnen.
Aber nicht bei Bösen. Nicht bei Bösen.
Doch, wenn man aggressive Schüler habe und ich eine Regel habe, die haben eine Anstellordnung, vermeide ich Böses, okay. Immer vorne sein wird und drängen.
Vermeidest du, aber wie überwindest du, wenn etwas Böses passiert ist? Ich finde das echt herausfordernd.
kann mit einem kleinen Geschenk anfangen. Weil ich habe irgendwo lesen, denke ich mal, im Bibel, dass Gott hat uns geschenkt, ohne dass wir es getan haben.
Ja.
Wir haben unseren Lohn bekommen. Und wenn wir so wie Gott handeln, dann ist diese Weise von mir.
Wir können das paar Kapitel vorne weglesen. Ebenfalls im Römerbrief, Kapitel 5. Kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, für einen gütigen möge vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für Gottlose gestorben ist. Das ist ein Geschenk. Hat es bei deinem Nachbarn funktioniert, bei dem bösen Mann? Wahrscheinlich, ja. Nun ist er zum Bösen angeheizt worden und dort hat es nicht funktioniert. Über mehr als 10 Jahre nicht.
Die Buße in älteren Leuten ist das befestigt, oder? Vielleicht jüngere Leute kann man einfach retten als die älteren Leute.
Das stimmt,
und wenn sich. Wenn die in die Buße stehen, die werden nicht die Buße einfach lassen und werden immer noch weiter.
Richtig. Und deswegen werde ich ein Beispiel aus dem Alten Testament wählen, wo das deutlich wird. Es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, denen ist Böses gefestigt. Die können wir nicht verbessern. Und trotzdem gibt es einen Umgang dazu. Und wir gehen nochmal zurück und wir lesen den Text nochmal. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist, vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und wenn das so formuliert ist, wenn möglich, lebt mit allen Menschen in Frieden, dann lässt es ganz klar die Möglichkeit offen, es ist nicht immer und mit allen möglich. Es gibt Menschen, die sind verfestigt zum Bösen. Wen fällt jemand im Alten Testament ein?
Das ist mehr sogar Gott selbst, der
eigentlich verfestigt ist. Für die Bösen. Dort ist es, ja, das ist so ein Beispiel. Ich meine einen gläubigen Menschen.
Ja?
Ja. William würde ich dazu rechnen. Der zwar in seinen Wahrsagungen nicht wagt, dem Geist Gottes zu widersprechen, aber der trotzdem danach, nach seinen Wahrsagungen, die er ja im Auftrag dieses moabitischen Königs, edomitischen Königs ausgesprochen hat, das zu kippen, was Gott durch ihn redet, aber der danach, als die unter sich sind, einen gottlosen Rat gibt. Das heißt, sein Herz war wirklich böse. Er erntet auch den Lohn dessen.
Isebel ist aber auch böse.
Isebel ist genauso böse, festgelegt zum Bösen. Die endet auch zum Bösen. Die würde ich schon mal gar nicht mehr zu den Gläubigen rechnen.
Aber der Mann von dir.
Aha.
Der geht dann voll in die Richtung. Obwohl er immer wieder mal in die gute
Richtung. Er immer wieder mal umkehrt. Genau.
Tod geht in die.
Und?
Ich denke an Saul war mein erster Gedanke. Ja. Und dann aber auch Nimrod. Und auch dann der erste Sohn von Adam und Eva.
Kein. Alle diese Männer, die genannt sind, und auch die eine Frau, sind davon gekennzeichnet, dass ein böser Geist in ihnen gewirkt hat. Oder böse Geister. Bei Isil ist es ganz offensichtlich, weil sie diesen fremden Göttern anhängt, mit aller Konsequenz. Bei ihrem Mann, der ja eigentlich ein aus dem Volk Gottes kam, zwar schon von Eltern, die sich zum Bösen gewendet hatten, ganz klar unter seinem Einfluss, wann immer er mal auf den Propheten gehört hat, kam es zu kurzen Phasen der Umkehr oder der Einsicht. Aber, und dann finde ich tatsächlich, bei Saul ist das ganz eindeutig, und dort heißt es, und ein böser Geist von dem Herrn kam. Und bei dem, und das ist die Geschichte, auf die ich dann zurückgehen will, ist das Böse ganz offensichtlich gerichtet gegen wen? Natürlich, gegen David. Gegen den, der sein Leben auf den Gehorsam Gottes auszurichten bemüht ist. Das ist diese Besonderheit. Und ich denke, das ist fast eine Gesetzmäßigkeit. Bis zum heutigen Tag, sonst müsste nämlich die Warnung nicht an die Gemeinde gerichtet sein, bis zum heutigen Tag stehen besonders die Menschen, die bereit sind, ihr Leben unter den Gehorsam des Christus zu stellen, im Fokus solcher Bösen. Der Teufel wird ganz besonders die angreifen mit seinen bösen Leuten, die sich bemühen, Gutes zu tun. Kannst du die gesamte Bibel durch immer wieder feststellen. Das betrifft natürlich Jesus selber als Ersten, das betrifft die Apostel und das betrifft im Alten Testament die Glaubenden, die Propheten, die Könige und selbst unter den Erzvätern, unter den Patriarchen. Josef ist der Mann Gottes, der von den eigenen Brüdern über Jahre oder Jahrzehnte bekämpft wird. Und wir dürfen nicht unterschätzen, was für eine Herausforderung das für diejenigen ist, die versuchen, Gott zu folgen. Und ich finde, das möchte ich uns heute weitergeben, dass es eigentlich nur einen Weg gibt, um das Böse nicht selber mit Bösem zu bekämpfen. Und der wird aus meiner Sicht heute vernachlässigt. Finden wir ebenfalls hier an dieser Stelle im Römerbrief. Also zuerst, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist erstmal die erste Herausforderung. Wir sind berufen zum Frieden. Aber das Wort Gottes nimmt zur Kenntnis, es ist nicht möglich, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Es gibt neben Irrenden und wahrscheinlich auch Aufgehetzten, die einfach nur über uns Gerüchte hören und denken, sie müssen sich gegen uns wenden, es gibt Menschen, die wirklich böse sind. Und mit denen kann man nicht im Frieden leben. Warum nicht? Weil der einzige Ziel ist, dass wir uns ihnen unterwerfen. Und das ging dann dahin, dass wir den Weg Gottes verlassen. Ich springe gleich mal zu dem König Saul. Sein ganzes Ziel war, diesen, den Gott gewählt hatte, nämlich König David, zu vernichten. Und David muss irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Er muss widerstehen, ausweichen, welche Möglichkeiten auch immer, um seine Berufung ernst zu nehmen, seiner Berufung treu zu bleiben. Und wir müssen wissen, ihr Lieben, wenn wir in Gottes Wegen laufen, dann können wir nicht immer allen Bösen ausweichen. Dann müssen wir uns irgendwie mit ihnen auseinandersetzen. Und es gehört Gottes Weisheit dazu, dass wir nicht das alles in einen Pott schmeißen und sagen, ja, wir müssen allen Frieden geben. Wir müssen, soweit an uns ist, versuchen, mit allen Menschen Frieden zu finden. Auch undankbaren und Bösen. Und da stimmt das, was wir vorhin als Tipp gehört haben. Manche kann man durch ein Geschenk gewinnen. Manche Nachbarschaftsstreit kann man, oder Misstrauen kann man aufheben durch immer wieder gut. Ich sage ein Beispiel. Ich war noch sehr jung, noch nicht mal verheiratet. Da lebte ich in einem 14-Parteien-Haus. Und dort war eine dieser Männer böse. Wirklich böse. Man konnte dem das noch nicht mal übel nehmen. Der hatte irgendwie einen Hirnschaden, einen echten, also weiß ich nicht, Verletzung oder Tumor oder sowas, erkennbar, tiefe Narbe in seinem Schädel. Aber irgendwie alles Vernünftige war aus diesem Mann rausgenommen. Der war, egal was man gemacht hat, immer nur böse. Ich bin ihm lange ausgewichen. Ich habe das, was ich damals gelernt habe, in meiner Gemeinde versucht, freundlich und nett zu bleiben. Aber das ist immer weiter eskaliert. Es war nicht im Guten zu klären. Egal, was ich gemacht habe, wann ich mit meinem Motorrad alleine schon auf den Hof kam, war irgendwann mein erster Blick, ob er oben aus dem Fenster guckte, was für eine nächste Beschimpfung, Beleidigung, Anfeindungen aus dem Fenster heute kommen wird. Und es kam immer was. Irgendwann ist dann so ein Frust in einem, dass man bereit ist, den in der Ostsee zu ertränken. Ich habe damals gerade am Wasser gewohnt. Ich wusste, das ist falsch. Aber ich wusste keinen Weg. Das Schlimme war, es war eine Generation, die ich gelehrt war zu ehren. Der hatte eine Frau neben sich, eine ältere Dame, kleine, lieselflinke Frau, er selber Trinker. Die Frau würde ich normalerweise geerbt haben aus. Sie hatte das Verhalten ja aus meiner angenommen. Und ich habe Tag und Tag zu Gott geschrieben, was ich machen soll, dass er das irgendwie korrigieren kann. Und ich war als jüngster und stärkster Mann in diesem Haus verantwortlich für mehrere ältere Ehepaare, die Kohlen in die Wohnung zu schleppen. Das war vierstöckig. Und natürlich habe ich großen Bogen und diesen Haushalt gemacht. Bis eines Tages Gott direkt zu mir redet, während ich in meiner kleinen Garage gearbeitet habe und die Frau hinter mir vorbeirennt, biete ihr an, dass du ihren Bereich aufräumst. Ich hatte mit den anderen Bewohnern, nämlich den gesamten Hof im Laufe der letzten Monate komplett aufgeräumt, hatte den älteren Leuten, hatten wir geholfen. Nur natürlich diese böse Ecke haben wir liegen lassen. Und Gott sagt zu mir, mach, geh zu ihr und biete ihr deine Hilfe an. Kannst du das von mir verlangen? Dann rannte sie schon wieder an mir vorbei und ich war erleichtert. Da habe ich gesagt, Gott. Und gleichzeitig war ich traurig, dass ich die Gelegenheit verpasse. Ich sage, Gott, wenn du das wirklich willst, dann musst du die Frau nochmal zurückschicken. Und nur 100 Sekunden später kommt sie wieder zurück und geht nochmal an mir vorbei. Dann habe ich sie gesagt, Frau Sönse, soll ich Ihnen helfen, diese Ecke aufzuräumen und Ihnen das Holz aufzustellen? Sie ist gruselos weitergerannt. War ich wieder erleichtert. Nach ein paar Minuten kommt sie zu mir zurück und sagt, Herr Seidel, habt ihr das ernst gemeint? Und in dieser Sekunde war dieser Jubel da, zu hören auf das, was Gott sagt. Das habe ich gemacht und habe von diesem Moment an dieser Familie genauso geholfen wie einen anderen. Und dann haben sie mich nach kurzer Zeit eingeladen und sagen, Sie sind doch Maurer bei uns, wir haben so ein Problem mit unserem Ofen, können Sie uns nicht mal helfen? Dann bin ich in die Wohnung gegangen und es hat mich fast erschlagen. Dort wohnte die alte Schwiegermutter des Mannes mit und die war komplett inkontinent. Und die Dude hat gestunken schlimmer als jedes Bahnhofsklo. Das war zu DDR-Zeiten, wo es noch keine Hilfsmittel gab. Und dort hatte ich das erste Mal ein Erbarmen für diesen Mann, das hat gedacht, ich glaube, ich würde auch saufen. Und den Frust irgendwie rauslassen müssen, wenn du ja ein Jahr aus in so einem Loch leben musst. Und dann habe ich angefangen, für den Mann zu beten. 2 Jahre später haben wir geheiratet. Der letzte Gast, als unsere ganzen Gäste wegkamen, hat dieser Mann, der an unsere Wohnungstür klopft, mit ein paar abgerissenen Blumen von einer Rabatte, die kannte ich nämlich, mit DDR gab es ja nicht so sehr viele Blumen. Er hatte Tränen in die Augen gehabt und gesagt, Herr Säugler, ich wollte ihn ja auch noch treffen. Da habe ich das erste Mal selber geweint und dort hat Versöhnung stattgefunden. Gott ist in der Lage, solche schwierigen Dinge zu verändern. Das fällt noch unter die Kategorie, mit allen Menschen Frieden zu bringen. So viel an uns ist. Das ist noch nicht das, was uns dann bei Saul begegnet. Und zwar, aus welchem Grund? Recht nicht, also wenn du deinen Feind Hunger zu speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn, wenn du das tust, wirst du vorher Kohlen aus deiner Haut sammeln. Das wäre ungefähr das, was ich dort abgespielt habe. Gutes mit Bösem zu vergelten. Aber es gibt einen Vers dazwischen und auf den möchte ich heute noch mit eingehen. Rächtet nicht euch selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorn. Und das meine ich an der Stelle, gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Was bedeutet denn, wenn wir selber Rache? Dann ist das Unrecht. Getilgt. Um den Preis, dass wir selber Unrecht tun. Wenn wir darauf aber verzichten, und zwar wissend, dass die Rache bei Gott ist, dann bleiben wir rein und er reagiert. Und das ist das, wie wir mit wirklich Bösen umgehen. Und dazu gibt es ein richtig gutes Beispiel, finde ich, und zwar 1. Buch Samuel, Kapitel 24. Ich hoffe, dass das den meisten bekannt ist, deswegen will ich nicht die ganze ausführliche Geschichte lesen. Vers erstmal raus, und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Das ist im Wüstengebiet im auch heutigen südlichen Israel. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm und sprach, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserwählte Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer auf dem Stein des Felsen zu suchen. Es war also eine Strafexpedition, so ähnlich wie wir das vielleicht seit einem Jahr in der Ukraine sehen. Da zieht einer aus, um den er für seinen Feind hält, zu erwischen. Und dann geht das eine Weile hinterher und David war ja dort. Lange Zeit schon umhergezogen und kannte sich aus mit den Verstecken und hat sich in eine Höhle zurückgezogen, in die ausgerechnet Saul auch mit seiner Schreitmacht einzieht. Und dann lesen wir, und er kam zu den kleinen Fjorden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein um seine Füße zu bedecken, das heißt, um sich auszuruhen. David aber und seine Männer saßen am hinteren Ende der Höhle. Das ist also nicht so ein kleines Loch gewesen, wie vielleicht so ein Raum, sondern wie Höhlen manchmal sind, mit richtig tiefen Gängen. Und da ist David mit schon einer größeren Anzahl von Kriegern im Dunkeln. Und man macht sich nicht die Mühe, da erst nochmal mit den Fackeln darum zu rennen, weil man ja sicher ist, man hat eine auserwählte Streiterschar und die sind da draußen auch, haben die Lage aufgeschlagen und der König und seine Obersten sind dann in diesem geschützten Raum. Da sprachen die Männer David zu ihm, siehe, das ist der Tag, von welchem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben. Und tu ihm, wie es gut ist in deinen Augen. Das heißt, mach mit dem, was er versucht mit dir zu tun. Mach ihm einen Kopf kürzer. Da wären Ruhe gewesen. Hätte die Verfolgung ein Ende genommen. Und David stand auf und schnitt heimlich ein Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Hat also seine Uniform etwas verunstaltet. Heute würde man vielleicht sagen, die Achselklappen abgeschnitten. Und es geschah hernach, da schlug dem David sein Herz darum, dass er den Zipfel von dem Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten Gottes, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Und Saul stand auf aus der Höhle und zog seine Zügel. Da verpasst einer die Gelegenheit, sich selber zu rächen. Da muss man bedenken, Saul hatte ihn schon. Ohne Grund. Ohne Sinn. Über Jahre verfolgt. Und noch was, David war ja sogar sein Schwiegersohn. Das heißt, dieser Hass dieses bösen Menschen ging sogar gegen seine eigene Familie. Das ist vielleicht gleichzeitig auch für uns mal eine Hilfe, um Böses wirklich zu erkennen. Böses im eigentlichen, biblischen, göttlichen Sinn. Jemand ist dann böse, wenn er keine Verwandten kennt. Keine Verwandten kennt. Also ich sage mal so, wenn selbst das natürlich, die natürliche Zuneigung ihn nicht vom Bösen abhält. Das darf man nicht verwechseln mit Entschiedenheit, Jesus zu folgen. Denn es heißt ja auch, Jesus zu folgen, führt dazu, dass ein Riss durch die Familie geht. Ja, dass Verfolgung in Familien entsteht. Nur das kann und darf nie vom Gläubigen ausgehen. Wehe, wenn einer, der sagt, er glaubt an Jesus, anfängt, seine noch ungläubigen Familienangehörigen zu verfolgen oder gar zu bedrängen. Das passt nicht. Dann ist es ein Zeichen, dass er zumindest nicht vom Geist Gottes geleitet wird. David sagt auch nicht, es sei ferne von mir, dass ich meinen Schwiegervater angreife, sondern er hat eine Sperre, den Gesalbten des Herrn anzugreifen. Der hatte seine Salbung verspielt. Und trotzdem hatte sich dieser Mann früher in seinem Leben von Gott gebrochen lassen. Sollte uns vielleicht auch eine kleine Hilfe sein. Wir werden immer wieder auch auf gläubige Leiter oder ehemalige Leiter stoßen. Menschen, die in der Kirche oder in der Gemeinde Gottes eine Rolle spielen oder gespielt haben, die heute auf dem bösen Weg sind, aber die mal ein hingegebenes Leben geführt haben. Wir sind nicht berufen, die fertig zu machen. Wir sind in Gottes Hand. Und hier kann man lernen, was es heißt, recht euch nicht selbst zu lieben. Es gehört zu den Leiden, der Nachfolge Christi, dass Menschen mit einer Berufung von solchen und gerade von solchen, die ihre Berufung verscherzt haben, verfolgt werden. Ich könnte aus meinem inzwischen etwas längeren Leben viele solche Beispiele erzählen. Es passiert aber Generation um Generation. Das wird sich nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. Saul geht wieder raus. Er merkt noch nicht mal, dass ihm da was fehlt. Und nachher, und er zieht seines Weges, und nachher machte David sich auf und ging aus der Höhle hinaus. Nachher heißt natürlich, er hatte ein paar wenige hundert Leute bei sich und da sind 3000 Mann gegen ihn, dass er nämlich gleich, wenn sie 10 Meter weg sind, gleich hinterhergestürmt kommt, zeigt auch, dass er ein nüchtern denkender Mann war, auch ein Soldat, auch ein Kriegsmann, der, und auch das gehört dazu, der auch in der Situation, wo er selber geistig handelt, den Verstand nicht beiseite lässt. Das ist für uns genauso wichtig. Es wird oft so ein merkwürdiger Unsinn gelehrt, dass wenn man Gott folgt oder auf ihn hört, dann, als ob man dann alle Vorsichtsmaßnahmen oder allen Verstand beiseite legen könnte. Wir können hier an diesem Beispiel lernen, dass das nicht der Fall ist. Er lässt die erst eine Weile wegziehen, denn er weiß nicht, wie dieser Böse reagiert. Wir wissen nicht, auch wenn wir Gott folgen, wie der andere reagiert. Und er ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her und sprach: Mein Herr König! Und Saul blickte hinter sich. Und David neigte sein Angesicht zur Erde und beugte sich nieder. Und David sprach zu Saul, Saul muss schockiert sein. Die ganze Zeit rennt er hinter dem her, wie hinter einem Phantom. Relaxt, geht wieder los, und mit einem Mal steht der, den er sucht, hinter ihm. Militärisch mit Sicherheit keine Glanzleistung. Kann passieren. Und David verhält sich, als ob er einem normalen Menschen begegnet. Er beugt sich vor dem König nieder, obwohl zu dieser Zeit längst die Berufung zum Königtum auf ihn selber, sag ich mal, den jungen Leitern oder den zukünftigen Leitern, nicht das dümmste Verhalten. Er beugte sich nieder und sprach zu Saul: Warum hörst du auf die Worte der Menschen, welche sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Da wird uns gleichzeitig etwas deutlich gemacht, wodurch Böses immer neu seine Kraft erhält. Wodurch? Durch üble Nachrede, durch böse Worte. Böses wird immer neu aktiviert durch Reden und durch Hören. Es können immer zwei dazu, einer, der was sagt, und einer, der das glaubt. Und David konfrontiert ihn damit und sagt: Warum hörst du auf Menschen, die dir solche Dinge einreden? Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man sagte mir, ich solle dich töten. Aber mein Auge schonte deiner. Und ich sprach: Ich will meine Hand nicht wieder meinen Herrn ausstrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Davon redet Klartext. Auch das gehört dazu, wenn wir dem Bösen widerstehen wollen. Dass wir wahrhaftig reden und auch Hintergründe einmal deutlich machen. Was ist denn passiert? Was ist wirklich passiert? Was wird erzählt und was passiert wirklich? Heute warst du in meiner Hand. Und heute haben Leute gesagt, mach ihn alle. Ich habe es nicht gemacht. Warum? Ich will meine Hand nicht ausstrecken gegen den gesalbten des Herrn. Damit macht er deutlich, Gott selber ist mir wichtiger als alles um mich herum. Können wir das auch fragen? Das ist eine ehrliche Frage. Das kann ich auch nicht für jemanden anderes beantworten. Das ist eine Frage, da muss ich selber antworten. Ist Gott, ist sein Wort, sind seine Regeln mir wichtiger als alles andere? Auch das, was mir meine Freunde sagen. Die jungen Leute. Man sucht ja immer Freunde. Die geben einem oft nicht die richtigen Ratschläge. Da muss man ganz mit von wissen. Deswegen ist das Wichtigste Gottes Wort. Das Wichtigste seine Gebote. Wurzeln die in unserem Herzen? Sind wir in der Lage, dem Bösen zu widerstehen? Wenn nicht, werden wir uns vom Bösen selber überwinden lassen. Und siehe, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht getötet habe, daran kannst du erkennen und sehen, dass nichts Böses in meiner Hand ist, noch ein Vergehen, und dass ich nicht an dir gesündigt habe. Du aber stellst meinem Leben nach, um es zu nehmen. Dann kommt ein wichtiges, und wirklich, dann kommt der Schlüssel für dieses Verhalten. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand soll nicht über dich sein. Wie der Spruch der Vorväter sagt, von den Gesetzlosen kommt Gesetzlosigkeit, aber meine Hand soll nicht wider dich sein. Hinter wem zieht der König von Israel her? Hinter einem toten Hund oder hinter einem Floh? Und es geschah, als Sache diese Woche geendet hatte, weinte Saul und sagte, das Gericht hat sich. So wird Böses überwunden. Und der Schlüssel ist, und ich sage das wirklich, in aller Demut, in allem Ernst, dass David, dass jemand von uns so handeln kann, geht nur, wenn ich Böses auch ernsthaft als Böses wahrnehme und bezeuge und es in Gottes Hand gebe. Der Herr räche mich an dir. Das ist der Schlüssel. Ich sage das. Wir werden nur dann barmherzig mit Menschen umgehen können, die voller Bosheit sind, wenn uns klar ist, dass Gott das nicht einfach so wegwischt. Nur dann können wir unsere eigene Rache in die Hand eines Stärkeren legen. Das ist wichtig. Jeder kann das mal anders testen, aber das ist richtig. Dann sage ich, dann ist er noch nicht wirklich Bösen begegnet. Wir müssen wissen, Böses muss eingegrenzt werden. Das Besondere ist, es geschieht oft zu einer anderen Zeit, als wir denken. Es ist so viel Böses auf der Welt. Es ist so viel Böses um uns herum. Es ist so viel Böses gegen uns. Wir wünschen, dass wir sofort vom Tisch bringen, dass endlich das Gute siegt und dass man im Frieden mit allen leben kann und dass Gott eben die paar, die sich überhaupt nicht bekehren lassen, einfach wegnimmt. Das wird er machen, auch zu sagen. Das ist die eigentliche Herausforderung, dass wir lernen, uns selber nicht zu rächen, aber das in die Hand Gottes geben und seine Zeit abwarten. Da wünsche ich uns, dass wir geduldig sind, und das hat was zu tun mit Kreativität. Ich sage es nochmal. Wir müssen solche Beispiele in der Bibel, das ist ja nicht das Einzige. Ich denke an Abel, dessen Blut von der Erde zu Gott schreit. Das schreit nicht nach Versöhnung, das schreit nach Rache. Ich denke an Josef, er seinen Brüdern, obwohl sie ihn verkauft haben, eigentlich in den Tod verkauft haben. Nicht nur verzeiht, sondern er weint ja nicht nur einmal. Ja, der weint ja nicht nur, als er sie sieht. Der weint auch, als ihr aller Vater gestorben ist, weil die Brüder wieder zu ihm kommen und seine eigene Liebe und Barmherzigkeit wieder in Zweifel ziehen. Dann kommen sie mit diesen dummen Geschichten und sagen, ja, unser Vater hat gesagt, soll sich nicht an uns rächen. Da war er eigentlich lange schon fertig. Und er weint wieder. Ich frage mich, ob wir nicht manches Mal Jesus zum Weinen bringen, weil wir seine eigene Liebe, sein Erbarmen wieder und wieder und wieder in Zweifel ziehen. Das gehört alles zu einer Ausrichtung auf Gott hin, die ihm gemäß ist. Josef hat ja ein gutes Wort an seine Brüder gesagt. Ihr gedacht, das Böse zu machen, aber Gott gedacht, das gut zu machen. Diesen Blick, ihr Lieben, wünsche ich euch. Und diesen unterschiedlichen Umgang mit Bösem und Kritik. Noch ein anderes Beispiel würde ich sagen, weil Ahab und Ezebel genannt worden sind. Der leidende Prophet Micha, der nämlich, weil er gegen diesen Lügengeist gezeugt hat, als Josaphat sagt, na, wenn wir hier kämpfen, dann frag doch mal die Propheten, ob wir das wirklich machen sollen, gegen den syrischen König zu kämpfen. Und dann kommen diese 400 falschen Propheten und sagen, ja, der Herr wird in deine Hand geben und das wird gelingen. Und Josaphat fragt dann seinen Schwiegervater und sagt, ja, sind die nicht die Propheten Gottes? Und sagt, ich habe einen, aber ich hasse den und der hat immer nur Unglück über mich geredet. Und dann lässt er den Micha holen und der sagt, mach ruhig, ist alles okay. Und dann sagt, ach ja, ich sollte jetzt doch ja die Wahrheit erzählen und nicht einfach so sarkastisch da reden. Und er sagt, ja, ich habe gesehen, wie im Lügengeist zu Gott gesagt hat, ich will kommen. Und Gott fragt, wer will Ahab reden. Und einer sagt, ich will als Lügengeist zu seinem Propheten gehen und will ihn verführen, da in diesen Kampf zu ziehen. Und Ahab ist so frustriert und sagt, geh ins Gefängnis und ich lasse dich erst wieder raus, wenn ich im Frieden zurückgekommen bin. Und was sagt der Prophet? Er kann sich nicht wehren gegen es. Er weiß, er wird nach dem Wort dieses Königs nie aus dem Gefängnis kommen, denn er weiß, dass das Gericht Gottes über ihn beschlossen ist. Er wehrt sich und bezeugt die Wahrheit. Hört es sich völlig an. Zu unterschiedlich heißt es, seine Sache Gott anzubefehlen und dessen Rache herbeizuholen. Diese Kreativität wird uns mit der heutigen Predigt nicht als Hand genommen, sondern dazu werden wir aufgefordert. Wirklich im Geist und in der Wahrheit Gott zu suchen, wie wir Bösen zu begegnen haben. Das wird in jeder Situation wieder individuell anders, besonders sein. Amen. Amen.